Grüß Sie. Mein Gast heute ist Margret Kopp. Frau Kopp, wie ist jetzt gerade das Wetter in Togo?
Sehr heiß. Es ist Trockenzeit und da ist es immer sehr heiß.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Margret Kopp, 30 Jahre Togo-Hilfe.
Schön, dass Sie da sind. Wie heiß ist dann sehr heiß?
Ja, das hat dann schon 40 Grad tagsüber. Auch nachts wird es nicht wirklich kalt, sondern da geht es halt runter auf 28 Grad. Das ist für uns schon gewöhnungsbedürftig.
Gewöhnungsbedürftig, naja, aber es ist sehr konstantes Klima, glaube ich, aber es gibt Regenzeit.
Es gibt zwei Jahreszeiten sozusagen, Regenzeit und Trockenzeit. In der Regenzeit ist es ein bisschen kühler, aber dafür auch saunamäßig, weil es eben hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Mir macht die Hitze Gott sei Dank nicht viel aus. Ich liebe es, wenn es warm ist. Mir geht es da gut. Aber es gibt schon auch Leute, die mich begleitet haben, die darunter gelitten haben.
Wenn es Ihnen da so gut geht und Sie seit 35 Jahren ja da unterwegs sind in Togo, haben Sie jemals einen Gedanken darauf verschwendet, sich möglicherweise ganz da niederzulassen?
Nein, ich fühle mich auch zu Hause sehr wohl. Bayern ist meine Heimat und da bin ich gut verwurzelt, habe ja auch meine Aufgaben hier als Kreisrätin und Frauenunion. Insofern, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich bin mit viel Freude zu Hause, aber ich fahre auch mit großer Freude immer wieder hin nach Togo. Ich brauche das richtig.
Richtig, aber im Augenblick erstmal Schneeschaufeln in Maisach.
Ja, so ist es.
Was finden Sie denn bei uns, was Sie in Amerika nie finden könnten?
In Afrika.
In Togo nie finden könnten,
ja. Naja, ich genieße natürlich schon die überaus gute Versorgung, die wir hier bei uns haben und die wir oft viel zu selbstverständlich hinnehmen. Die medizinische Versorgung, die Lebensqualität, die wir hier bei uns haben. Und die ist natürlich in Togo ganz anders.
Und Sie haben hier natürlich auch Ihre Vergangenheit, die Ihnen auf der Straße möglicherweise auch begegnet in Form von ehemaligen Schülern. Kommt es oft vor?
Nicht so oft, weil ich ja nicht hier, wo ich jetzt lebe, Lehrerin war, sondern im Bayerischen Wald. Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen und habe dort meine Schulzeit erlebt, bin in Cham in der Oberpfalz im Gymnasium gewesen, weil es damals in Fichtach, wo ich eigentlich lebte, noch kein Gymnasium gab. Also ich war jeden Tag eine Stunde mit dem Zug unterwegs, um die Schule zu erreichen und dann wieder eine Stunde, um nach Hause zurückzukehren. So sind viele Freunde natürlich dort in der Region und dann auch als Lehrerin habe ich zunächst eben in Kötzting im Bayerischen Wald gearbeitet und auch da sind die Schüler natürlich geblieben und insofern finde ich hier nicht so viele Schüler. Aber inzwischen kenne ich so viele Leute, also mit meiner Togo-Hilfe bin ich bei uns im Landkreis Fürstenfeldbruck ja auch bekannt wie ein roter Huhn.
Haben Sie denn überhaupt noch Kontakt zu ehemaligen Schülern oder geht es dann einfach verloren, allein schon eben aufgrund der räumlichen Distanz?
Zu den Schülern habe ich keinen Kontakt mehr. Dazu war ich auch zu kurz dann eben als Lehrerin tätig. Wir hatten zwei Söhne, zwei Kinder, da habe ich erst mal aufgehört zu arbeiten. Und dann bin ich ja nicht in den Schulberuf zurück, sondern bei der Togo-Hilfe hängen geblieben. Aber zu Freunden und zu meiner Heimatstadt Fichtach, da erhalte ich auch sehr viel Unterstützung für unsere Projekte. Da sind natürlich schon noch viele Kontakte da.
Dann fragen wir mal umgekehrt, was finden Sie denn in Togo toll, was Sie bei uns nicht finden oder vermissen?
Ja, also was mich von meiner allerersten Reise an, die war 1984, bin ich das erste Mal nach Togo geraten. Was mich da von Anfang an so fasziniert hat, ist dieser unglaubliche Lebensmut und die Lebensfreude, die die Menschen dort haben. Die haben wirklich extrem schwierige Lebenssituationen zu bewältigen. Und trotzdem sind die fröhlich und bewahren sich einen Optimismus. Und da habe ich mir viel mitgenommen. Und das hat mich von Anfang an sehr beeindruckt. Und ich denke, wir jammern hier oft über Dinge, die einfach ja, gar nicht so dramatisch sind. Und sicher gibt es bei uns vieles auch zu tun und zu verbessern. Aber im Vergleich zu Afrika und zu dem, was ich in Togo vorgefunden habe, geht es uns wirklich unglaublich gut. Das sollten wir eigentlich viel mehr genießen und wertschätzen. Und wie gesagt, das hat mich sehr beeindruckt. Mich hat aber auch beeindruckt, wie krass der Unterschied ist. Und die Menschen in Togo haben ja eigentlich nichts falsch gemacht. Die sind nur am falschen Ort geboren. Und diese Ungerechtigkeit hat mich also von Anfang an erschüttert. Und dann habe ich gedacht, da muss ich was tun, dass sich da ein bisschen was ändert.
Man fragt sich ja oft tatsächlich, wie schaffen die das, diese gute Laune zu behalten bei den fürchterlichen Lebensumständen, unter denen sie teilweise sind. Sind Sie mal da ins Gespräch gekommen mit welchem, wo man das auch mal thematisiert hat und die Frage auch mal stellen konnte?
Naja, also erstens sind sie natürlich gewöhnt an diese Situation. Und die Verbesserung, ich habe den Eindruck, die kommen von so einem Level, dass die Verbesserung sehr viel leichter möglich ist. Also kleine Schritte schon. Wenn die erreichen, ist das für die ein Riesenfortschritt und darüber freuen die sich dann natürlich. Und vielleicht ist das, was den Lebensmut ausmacht. Wohingegen, wenn wir hier unseren guten Wohlstand noch mal verbessern wollen, müssen wir da sehr viel mehr Anstrengungen wahrscheinlich aufbringen.
Und es kann bei uns auch in die andere Richtung gehen.
Auch, ja.
Was dort kaum möglich ist.
Ne? Ja, also es ist wahrscheinlich noch schlechter ist schwieriger, ja.
Ja, und das ist vielleicht auch so ein Ausgangspunkt für dieses, was ich, Jammern auf hohem Niveau,
genau,
wie wir es hier machen.
Genau. Wir müssen schon noch viel tun, dass wir das Erreichte erhalten können. Das stimmt.
Aber trotzdem, bei uns ist besser. Matthias Kellner, besser. Könnte wegen besser laufen. Könnte wegen schneller gehen. Wenn ich nur ein bisschen mehr gekommen kann, dann war das wirklich schön. Margret Kopp ist unser Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Sie haben im Vorgespräch den Kollegen erzählt, dass Sie immer eine Brave waren. Eigentlich. Wie passt es zu jemandem, der 1968 gerade 16 war?
Warum nicht? Also es muss ja auch ein paar Brave gegeben haben. Kommt auch darauf an, was man unter brav versteht. Ich habe viele Interessen gehabt, eben auch schon in meiner Schülerzeit. Da stammt auch dann indirekt mein Weg zu Togo her. Ich habe sehr gerne gelesen und hatte schon damals das Ziel, ich werde mal Schriftstellerin. Und weil ich schon damals wusste, als Schriftstellerin ist es nicht so einfach, Geld zu verdienen, habe ich beschlossen, ich werde außerdem noch Lehrerin. Die zwei Sachen waren meine Ziele. Und in der Schule habe ich dann schon sehr früh, schon in der Unterstufe, war ich mit bei der Schülerzeitungsredaktion und bin dann da so reingewachsen.
Aber haben
und wurde
Sie tatsächlich von diesem,
Redakteurin, Chefredakteurin.
Von diesem Geist von 68, ist der bis nach Niederbayern nicht gekommen oder fanden Sie es blöd? Oder,
Nee, der war bei uns nicht so Thema. Mhm. Aber natürlich haben wir mit der Schülerzeitung ein bisschen auch versucht, Kritik mal zu üben an dem, wie die Schule so ablief. Und da war ich eben die Schülerzeitungsredakteurin. Weiß ich nicht, ob ich als so brav empfunden worden bin, aber sag mal, diese 80er-Revolution, die ist bei uns nicht so ganz angekommen.
Hatten Sie dann irgendeine Revolte oder gar nichts?
Nö, Revolte brauchte ich nicht. Ich bin meinen Weg eigentlich so auch gegangen und habe mich auch auf die Art und Weise ein bisschen befreien können von Zwängen, die ich vielleicht als Kind empfunden habe. Das lief eigentlich alles auch auf die brave Art ganz gut.
Hervorragend. In Niederbayern also groß geworden. Welche Rolle hat das Thema Heimat in Ihrer Kindheit und Jugend gespielt?
Heimat war ein ganz spezieller Begriff für mich, weil meine beide Eltern sind Flüchtlinge aus dem Sudetenland. Mhm. Und für mich war in meiner Kindheit Heimat irgendwas immer behaftet mit Verlust und mit eher Trauer. Ich habe da auch mal einen Vortrag drüber gehalten bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft, weil das einfach ganz interessant ist, wie so Nachkömmlinge, die mit dem Heimatbegriff umgehen. Ich habe natürlich inzwischen mir einen anderen Heimatbegriff erarbeitet. Für mich ist Bayern meine Heimat und hier fühle ich mich wohl. Hat viel natürlich auch mit den Menschen, die man kennt, zu tun. Heimat, da wo man seinen Lebensmittelpunkt hat, das ist Heimat.
Sind Sie denn dann auch mal dahin gefahren, dass das dann möglich war und haben sich mal auf Wurzelsuche noch begeben?
Ja, natürlich haben wir uns das auch mal alles angeschaut, als dann die Grenzöffnung war, als man da problemlos hinfahren konnte. Aber es war dann für mich nicht so, das hat meinen Begriff Heimat dann nicht mehr so beeinflusst, den hatte ich da schon.
Aber ist diese zentrale Bedeutung von Heimat oder die Beschäftigung damit auch mit ein Grund heute für Ihr Engagement für Menschen, die nicht von hier sind?
Wahrscheinlich erleichtert mir das den Zugang und auch das Verständnis, dass diese Menschen natürlich ihre eigene Heimat haben und dass das nicht so einfach ist, diese zu verlassen und sich auf den Weg zu machen, dass da ein ganz gewaltiger Druck da sein muss, dass man seine Heimat, seine Sprache, seine Freunde, seine Familie, dass man das aufgibt und woanders sein Heil sucht und sein Glück sucht. Und da ist schon ein ganz gewaltiger Druck da, das ist nicht so ganz einfach. Und ich setze mich halt wirklich mit aller Kraft dafür ein, dass die Menschen in ihrer Heimat Lebensperspektiven erhalten, damit sie keinen Grund haben, ihr Glück woanders suchen zu müssen.
Ihr Vater war Lehrer. War es Fluch oder Segen, dass Sie ihn nie als Lehrer gehabt haben?
Nein, für mich war, ich fand das toll. Ja? Ich bin in einer Lehrerfamilie aufgewachsen. Meine beiden Brüder hatten ihn sogar als Lehrer. Und ich hatte dieses Glück nicht. Habe ich immer sehr bedauert, dass ich meinen Vater nicht als Lehrer auch erlebt habe. Aber ich bin mit Schule aufgewachsen. Wir haben zunächst sogar im Schulhaus gewohnt. Also für mich war Schule was absolut Positives. Und ich war richtig glücklich, als ich endlich auch in die Schule gehen durfte.
Und dann war der Weg nur logisch, auch Lehrerin zu werden? Oder wollten Sie eigentlich was besser machen als Ihr Vater oder anders? Oder nö?
Nee, für mich war das ganz klar. Ich werde auch Lehrerin, wie gesagt, weil ich damit mein Geld verdienen wollte, damit ich dann Schriftstellerin werden kann, wie man halt so seine Wünsche als Kind hat. Ich hatte eine große Neigung zu Sprachen. Deswegen war das für mich klar. Ich studiere mal Französisch, das war meine Lieblingssprache, und
wo
Deutsch.
Wo kam das her?
Mein Großvater hat mir diese Liebe zu Französisch vermittelt. Aha. Der hat als junger Mann mal ein halbes Jahr Praktikum in der französischsprachigen Schweiz gemacht und hat mir davon immer voller Begeisterung erzählt und gesagt, was Französisch für eine tolle Sprache ist. Und von daher habe ich mich dann auch immer für Französisch interessiert, schon lange bevor ich es überhaupt in der Schule bekam.
Das ist ja dann auch so, ja, die Zeit oder die Gelegenheit, wie Sie es ja auch gemacht haben, diese Sprache dann zu pflegen und auszuprobieren mit Brieffreundschaften. Das haben Sie, glaube ich, ganz intensiv gemacht.
Oder? Ja, ganz intensiv.
Wie haben Sie, das kennt ja heute kein Mensch mehr. Gibt es sowas wie eine SMS-Freundschaft? Ja, da gibt es auch.
Wahrscheinlich.
Es gibt, so viel Freunde auf Facebook und weiß was. Aber wurscht, wie ging das damals? Wie haben Sie diese Brieffreundin in Paris gefunden?
Ich gehe noch heute wahnsinnig gern zum Postkasten, um Briefe rauszuholen. Und als Kind habe ich jeden Tag gewartet auf Post von meinen Brieffreundschaften. Die innigste Brieffreundschaft hatte ich mit einem französischen Mädchen. Die habe ich in der Schweiz während eines Urlaubs kennengelernt. Mhm. Wir haben uns einmal im Schwimmbad gesehen und wir haben dort unsere Adressen ausgetauscht. Und daraus ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden. Ich war dann bei ihr in der Familie, in den Ferien. Sie war bei uns in den Ferien und wir sind bis heute eng befreundet. Unser Sohn war auch schon wieder bei ihr in Ferien, als er noch in der Schule war. Und also wir sind da noch ganz, ganz eng befreundet bis heute.
Toll, wenn sowas dann so lange hält, ist toll. Geklappt hat es ja auch mit der Schriftstellerin. Also Sie haben Sie haben einen Roman geschrieben, der in Togo spielt, Reiseberichte. Aber der Roman ist ja total dick, auch wie du schreibst, man ewig hin, oder?
Ja, da habe ich 2 Jahre dran geschrieben.
2 Jahre?
Okay. Ja, weil das ist ja ein Roman, da schreibst du nicht, wenn du gerade mal eine halbe Stunde Zeit hast. Da musst du dich wirklich rein vertiefen, damit du da so richtig drin bist in der Story, damit das alles schlüssig ist, damit es da keine Brüche gibt. Und da muss man dann wirklich mal so am Stück ein bisschen Zeit haben. Und das habe ich dann meistens in Frankreich, wir haben da ein Ferienhaus, wenn ich da auch mal allein war, wenn mein Mann nicht mitkommen konnte, da habe ich dann an dem Roman geschrieben. Mhm. Aber es ist ein richtiger Schmöker geworden. Ja,
toll. Und in der Schülerzeitung ging es los mit dem Schreiben, oder weniger. Und die Geschichte müssen Sie noch erzählen, wie über die Schülerzeitung dann der Kontakt zu dem Mann entstanden ist, der Sie später nach Togo gebracht hat.
So ist es ja. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war dann Chefredakteurin an unserer Schülerzeitung und es gab so einen Dachverband, Junge Presse Bayern, die dann so Schülerzeitungsredakteure eben auch geschult haben und Treffen organisiert haben. Und bei einem dieser Treffen bin ich dann auf den Leiter des Dachverbands Oberpfalz-Niederbayern gestoßen, Gerhard Reichert, und der war ein bisschen, gut beieinander. Deswegen wurde er immer liebevoll Puppen genannt, der Pum. Zudem entstand dann wirklich eine ganz intensive Freundschaft. Wir haben sehr viel für Schülerzeitungsredakteure organisiert, Schulungen, Seminare, bis hin zu einer Reise zur Zeitschrift Le Monde nach Paris. Und während des Studiums hatten wir uns dann aber ein bisschen aus den Augen verloren.
Punkt.
Ja.
Weil die Geschichte geht weiter. Aber erst nach,
Erst
nach Musik aus der französischen Schweiz von Stéphane Eicher, Le Sourire.
Des kilos d'emmerdement, la nuit est tombée dedans. Tellement de fois, c'était dur, mais pourtant, dans tout ça, au coin du lit parfois, je t'ai vu sourire. Je t'ai vu sourire.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
Margret Kopp, beim Baobab rechts runter.
So heißt nämlich das Buch, in dem Sie über Ihre Begegnung mit Togo erzählen. Und jetzt müssen wir die Geschichte wieder aufnehmen von vorhin. Also Studienfreund oder über die Schülerzeitung und dann während des Studiums aus den Augen verloren. Jetzt sind Sie aber noch nicht in Togo.
So ist es. Ich hatte Sprachen studiert, war viel im Ausland unterwegs und habe dann aber meinen Mann in München kennengelernt. Wir haben geheiratet und unser erster Sohn war auf der Welt. Und wir lebten schon im Landkreis Fürstenfeldbruck und meine Mutter schickte mir aus dem Bayerischen Wald aus der Zeitung einen Zeitungsartikel. Und dann war da ein Foto, neben dem Foto hat sie einen Pfeil gemacht und dazu geschrieben, den kennst du doch. Ich glaube, wenn sie geahnt hätte, was sie mit diesem Zeitungsartikel in meinem Leben anrichtet, hätte sie vielleicht ein bisschen gezögert. Aber ich habe mir den Artikel angeschaut und tatsächlich, das war mein früherer guter Freund Pum, der inzwischen Apotheker geworden war und Medikamente für Togo sammelte. Mhm. Und dann hat mich das beeindruckt, habe ich mir gedacht, das ist typisch für den, ein Job langt ihm nicht, er muss immer noch nebenbei was machen. Habe ihm spontan geschrieben, dass ich ihn da wieder entdeckt hätte und habe ihm geschrieben, ich hätte ein bisschen Zeit, weil ich nur in Anführungszeichen zu Hause bin, um unser Baby zu versorgen. Und ich hätte ein bisschen Zeit. Und dann rief er sofort am nächsten Tag an und sagte, Mensch, dich schickt der Himmel, du mit deinem Französisch, in Togo ist die offizielle Amtssprache Französisch, dich kann ich da wirklich gut brauchen. Und so fing das an. 1982 war das. Und ich habe zunächst einfach nur ein bisschen Texte übersetzt, Briefverkehr hin und her und bis hin. Dann sollte ich Beipackzettel übersetzen, die damals noch keineswegs mehrsprachig waren. Da bin ich dann schon mal an Grenzen gestoßen, weil ich schon Deutsch kaum verstand, was da drin steht. Habe dann meine Freundin aus Paris wieder mobilisiert, die mir dann geholfen hat, da die entsprechenden Begriffe zu finden. Dann hat der Pum schon bald mal angerufen und gesagt, du, ich habe gerade so wenig Zeit, schreib mal einen Brief, da soll das und das drinstehen. Oder kannst du das mal übernehmen? Zu organisieren, diese Abholung, jenes Holen von Medikamenten. Ich habe gerade keine Zeit und so bin ich da ein bisschen reingewachsen. Und 84 hat er dann gemeint, kannst du nicht einmal mitfahren? Ich bin mit einer ganzen Apothekergruppe und Ärzten unterwegs in Togo. Du könntest da übersetzen. Ja, da war unser zweiter Sohn gerade auch auf die Welt gekommen und meine Mutter aber meinte, Mensch, Mädchen, das machst du, so eine Chance kriegst du wahrscheinlich im Leben nie wieder. So haben wir damals gedacht. Ja. Ich bleib bei den Kindern, mein Mann war auch einverstanden und so bin ich 84 das allererste Mal mitgereist nach Togo. Mhm. Und ich sage immer, ich war so unter medizinischer Betreuung, dass mir ja nichts passieren sollte und trotzdem habe ich den Togo-Virus in Anführungszeichen erwischt und von diesem Virus bin ich bis heute nicht mehr geheilt worden.
Dabei ist es ja keineswegs eine angenehme, stressfreie Urlaubsfahrt gewesen, die Sie da ja gemacht haben. Welche Geschichte von dieser ersten Reise ist Ihnen am nachdrücklichsten noch in Erinnerung?
Ja, das war eine aufregende Reise. Nicht nur, weil alles einfach total wirklich neu für mich war, sondern ich war die einzige Frau zwischen lauter Herren bei dieser Reise. Dann ist am Anfang gleich mal mein Koffer im Hotel stehen geblieben, ohne dass ich es gemerkt habe. Dann bin ich die ganze Fahrt durchs Landesinnere ohne Gepäck gereist, also richtig unbeschwert. Aber hatte natürlich auch nichts dabei, habe mich dann beholfen mit Männerkleidung und schließlich brauchte ich dann einmal ein paar Slips. Da haben sich die Herren nicht nehmen lassen, mich auf den Markt zu begleiten mit entsprechenden Kommentaren. Ich müsste die doch erstmal probieren und so weiter. Also wir hatten einen leider Spaß.
Der Apotheker an sich.
Ja. Wir hatten trotzdem unheimlich Spaß dabei, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Gleich die erste Nacht nach der Fahrt ins Landesinnere sind wir bei Schwestern untergebracht gewesen, die selber gar nicht so viel Platz hatten. Das heißt, ich habe mit einer Schwester ein Bett geteilt. Ihre anderen Zimmer wurden für die Herren bereitgestellt und unser etwas gewaltiger Pum wurde im Kreissaal untergebracht, was natürlich auch zu heftigem Gehänsel führte. Und ausgerechnet in dieser Nacht kam dann tatsächlich ein Baby zur Welt. Ah. Er musste den Kreissaal verlassen. Wir sind alle aufgewacht und waren dabei. Und es war ein unglaublich schönes Erlebnis, da so ein neues Menschenkind in Empfang zu nehmen. Die sind ganz rosa, wenn die auf die Welt kommen. Die dunkeln dann erst nach so einer Woche, 14 Tage nach und dann sind sie erst dunkle Babys. Ja.
Ach was, ja. Das war ganz spannend.
Ja, ganz war spannend. Ich auch, wusste ich damals noch gar nicht und war ich sehr überrascht, aber das war ein sehr eindrückliches Erlebnis.
Mhm, die erste Reise. Ja, ja. Und wie war, unabhängig von den spektakulären Erlebnissen, wie war die Situation, die Sie dann dort vorgefunden haben, als Sie da so von, ich nenne es jetzt mal Buschkrankenhaus oder Krankenstation in der Wüste zu Krankenstationen und Apotheken gefahren sind?
Ja, schon sehr. Also schon die Straßen sind ja sehr mühsam, die Pisten. Dann war damals die Kommunikation noch sehr schwierig. Das Telefon funktionierte eigentlich so gut wie gar nicht. Post kam nur manchmal an. Also es war schon immer spannend, ob die Leute, die wir treffen wollten, überhaupt informiert waren, dass wir kommen würden. Manchmal waren sie, manchmal nicht. Aber irgendwie klappt es dann trotzdem auch alles immer wieder. Und man kommt mit Leuten ins Gespräch. Und die Offenheit der Menschen, uns von ihren Problemen zu erzählen, war sehr beeindruckend auch. Mich hat das alles unglaublich fasziniert. fasziniert, aber eben auch nachhaltig beeindruckt. Und ich habe mir gedacht, diese Menschen verdienen es, die plagen sich, die versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Die verdienen es, dass man ihnen Hilfe leistet und sie unterstützt.
Und dann hat der Togo-Virus sie also erwischt. Sprechen die gut Französisch da?
Also in den Städten und die gebildeten Leute ja, auf den Dörfern brauchen wir dann schon Dolmetscher. Es ist ja schwierig, Togo hat über 40 verschiedene Stämme und mit 40 verschiedenen wirklich Sprachen. Die verstehen sich auch untereinander nicht, deswegen diese offizielle Amtssprache Französisch. Obwohl Togo ja mal deutsche Kolonie war. Ursprünglich war Deutsch.
Protektorat, glaube ich, oder?
Ja, Schutzgebiet.
Schutzgebiet,
genau. Es wurde ein Schutzvertrag geschlossen und war aber trotzdem eine der deutschen Kolonien. Ja. Musste ja aber dann schon 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges aufgegeben werden. Und dann kam das heutige Togo unter französische Vorherrschaft. Ein Drittel des damaligen Togolands ging an die Engländer. Und nur der französische Teil ist das heutige Togo. Deswegen diese ganz komische, schmale, langgezogene Form dieses Landes. Und trotzdem leben da drauf 40 verschiedene Stämme. Es ist sehr schwierig, die schon zusammenzuhalten auf diesem Staatsgebiet. Und da brauche ich also auch Dolmetscher, um mit denen mich zu verständigen.
Und auch wenn Sie Französisch mit denen reden, muss man ein bisschen anders Französisch reden, als so sie es in der Schule gelernt haben zum Beispiel, glaube ich.
Ja, aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran, weil sie eher ein etwas langsameres Französisch sprechen, als wie die Franzosen, nicht so viel verschlucken, wie gerade die Pariser.
In
und
das
ist eher angenehm.
In dem Buch schreiben Sie von einer Szene, wo Sie also gedolmetscht haben, aber nicht blumig genug waren und dadurch gar nichts verstanden wurde.
So ist es, ja. Gleich bei unserer ersten Station, die wir besuchten, war eben der Dispensär, der Krankenhausleiter, selber nicht da. Und ich hatte den Auftrag mitzuteilen, dass wir nicht warten können, weil wir noch andere Besuchspunkte haben, dass uns das sehr leid tut und dass wir vielleicht beim nächsten Mal wiederkommen. Und dann habe ich das so gesagt, 3 Sätze, Punkt. Und dann starrten mich alle völlig erstaunt und erwartungsvoll an und ich wusste gar nicht, was ich vielleicht falsch gemacht habe, bis mich dann der Pum angeschubst hat und gesagt, du musst das ein bisschen blumiger und ausführlicher sagen. Und dann habe ich das Ganze also wiederholt und mit vielen Beschreibungen und ausführlich dargestellt, wie sehr das bedauern und so weiter. Und dann war es gut. Und das war etwas, was ich tatsächlich auch erst lernen musste, dass das alles ein bisschen ausführlicher und breiter dargestellt wird. Gerade so, ja, Begrüßungen und Entschuldigungen und so. Ja, der direkte Austausch, das Gegenüber wird noch sehr ernst genommen.
Wie haben Sie diesen Togo-Virus dann weiter ausgelebt? Also wie lange hat es dann gedauert? Sind Sie dann sofort voll eingestiegen, als Sie wieder da waren? Also keine Inkubationszeit, sondern...
Ja, da war ich so infiziert, dass ich gesagt habe, ich muss für Togo da auch was tun und habe dann mit dem Patenschaftsprogramm angefangen, weil ich für die Kinder was tun wollte. Den medizinischen Bereich hat der PUM als Apotheker sehr gut abgedeckt, da ist er ja auch Fachmann gewesen und mir lagen die Kinder als Lehrerin natürlich am Herzen. Ich habe dann Schulpartnerschaften gestiftet. Ich habe das Patenschaftsprogramm gegründet, wo wir Kinder, die in einer extremen Notlage sind, durch persönliche Patenschaften unterstützen. Weil arm sind sie fast alle, allen kann man nicht helfen, aber die sonst wirklich untergehen würden, denen haben wir dann helfen wir nach wie vor durch Patenschaften. Haben wir mit 4 Patenschaften begonnen und das erste Kind hat die Nummer 100 bekommen, damit es so aussieht, als wenn wir schon eine tolle, funktionierende Organisation wären. Und weil ich mir damals nie hätte vorstellen können, jemals auf die Zahl von 100 Patenschaften zu kommen. Und heute sind wir bei der Zahl 1600 und Fortsetzung laufende zu zählen. Das heißt, wir haben schon 1500 Kinder in unserem Programm gehabt.
Toll. Wie sind Sie denn zu Ihrem CSU-Engagement gekommen in der Lokalpolitik?
Durchs Spinnen.
Durchs Spinnen?
Ja.
Wer spinnt?
So ist es. Ich war ja da, zu Hause und mein Mann beruflich sehr viel unterwegs und ich hatte keine Betreuungsmöglichkeit für unsere 2 Jungs und habe mir dann irgendwann gejammert, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr aus dem Haus komme und das alles von zu Hause aus gemacht habe. Und dann hat mein Mann sich schließlich bereit erklärt, ich dürfe einen Kurs machen und er würde da wirklich sich einrichten, diesen Abend einmal in der Woche wirklich immer zu Hause zu sein. Und ich habe als Kind sehr, sehr gerne viel gehandarbeitet und habe also alles gemacht, was man da machen kann. Aber Spinnen hatte ich noch nicht gelernt. Und da gab es in Gröbenzell, wo wir damals wohnten, ein Angebot über die Volkshochschule Spinnkurs. Und da habe ich mich dann angemeldet. Und die Leiterin dieses Spinnkurses war gleichzeitig die Vorsitzende der Frauenunion.
Ah.
Und hat mich dann zur Frauenunion geangelt. Und ich habe in späteren Jahren dann auch mal eine legendäre Spinnenrede gehalten bei einem Jubiläum der Frauenunion, um zu erklären, dass ich durch Spinnen zur Frauenunion gekommen bin. Und Spinnen sind eigentlich sehr positive Tiere. Warum alle Menschen immer Angst vor Spinnen haben, ist gar nicht berechtigt.
Okay. Haben Sie die Verbindung von Strauß zu Togo viel gewusst? Weil da, die war ja ziemlich eng, ne?
Das stimmt, ja, aber das habe ich da zunächst überhaupt nicht wahrgenommen gehabt. Also mein CSU-Engagement hatte nichts mit Togo zu tun. Sondern das hat sich dann noch gut ergeben, das hat dann noch gut gepasst, so. Ja. Dass das auch noch von Franz Josef Strauß unterstützt worden ist. Und er hat sehr viel Positives für Togo bewegt. Ist ja manches auch ein bisschen umstritten, was er da gemacht hat. Gibt es diesen Film Weißwurst am Äquator, wo das auch so ein bisschen kritisch gesehen wird. Aber solange er da war, hat er auch sehr viel positiven Einfluss auf den damaligen Präsidenten genommen und hat da eigentlich viel, auch mit der Hans-Seidel-Stiftung, die vor Ort war und ist, viel versucht in Schulung, in Demokratisierung zu lenken.
Mhm. Ist dieser Togovirus eigentlich ansteckend? Also leidet Ihr Mann auch drunter?
Der hatte keine Wahl. Nein, mein Mann hat es von Anfang an sehr unterstützt, weil er auch gesehen hat, dass ich dadurch ein bisschen besser mich trösten kann, dass ich nicht mehr in der Schule war. Das hat mir am Anfang schon auch ein bisschen wehgetan. Ich war auch mit Leib und Seele Lehrerin. Aber das hat er dann von Anfang an unterstützt, weil er gesehen hat, dass mich das auch sehr ausfüllt und mir Freude macht. Und unsere zwei Jungs, die sind damit aufgewachsen. Die hatten einfach keine Chance, dem rauszukommen.
Klar, aber die Frage ist ja, wie aktiv er dann auch ist möglicherweise. Oder ob er sagt, das ist deins, ich habe meine anderen Geschichten.
Nee, er hat da von Anfang an auch aktiv mitgemacht und mitgeholfen. Und jetzt, seit er in Ruhestand ist, hilft er ganz intensiv auch mit.
Toll. Musik nicht aus Togo. Aus dem Benin. Angélique Kidjo und Rastaman Batmangi. Bomba. Eins zu eins der Talk in Bayern 2, heute mit Margret Kopp, die gerade von dem Virus, von dem Togo-Virus erzählt hat, der natürlich nur die Begeisterung ausdrückt, die sie für dieses Land gefunden hat bei dem Besuch dort, bei dem ersten gleich. Ihre Organisation heißt PIT.
Bedeutet? Aktion PIT, P-I-T, Patenkinder in Togo. Da wir aber sehr viel mehr machen als nur Patenschaften, haben wir noch das Wort Togo-Hilfe angehängt.
Und was machen Sie noch alles mehr?
Also unser allergrößter Bereich ist der Gesundheitsbereich. Natürlich durch die Gründung von unserem Apotheker war das von Anfang an unser Schwerpunkt und das ist es nach wie vor. Hat sich aber inzwischen in der Arbeit ein bisschen verändert. Wir arbeiten jetzt mit einem Ärzteverein in Togo zusammen, M-Afrik, weil ich denke, dass die Menschen vor Ort selber die Dinge in die Hand nehmen müssen. Die Probleme in Afrika müssen in Afrika gelöst werden und nicht bei uns oder durch uns.
Das heißt, das ist Hilfe zur Selbsthilfe mehr oder weniger?
So ist es. Und es gibt inzwischen, nicht zuletzt auch dank unseres Einsatzes, wir haben ja viel in Bildung investiert, dass die jungen Leute eine gute Schul- und Universitätsbildung bekommen. Das trägt inzwischen Früchte. Es gibt in diesen Ländern inzwischen eine junge Mittelschicht, die eine gute Ausbildung haben. Und ich denke, wir müssen in diese Leute investieren, dass die das, was sie gelernt haben, auch wirklich anwenden können. Und bei uns, bei diesem Ärzteverein, das sind Ärzte, die haben zum großen Teil ihre Ausbildung im Ausland gemacht, in Europa gemacht. Das heißt, die haben eine Top-Ausbildung wie unsere Ärzte. Mhm. Wir müssen denen nicht mehr zeigen, wie es geht, sondern wir müssen ihnen helfen, dass sie das, was sie gelernt haben, jetzt tatsächlich auch anwenden können. Und M-Afrik ist so ein Verein, gegründet von dem Dr. Kodom, der in Paris studiert hat, der zurückgegangen ist nach Togo und gesagt hat, wir müssen den Menschen auf dem Land helfen, dass die auch Zugang zu medizinischer Versorgung bekommen.
Wie ist denn die Situation da überhaupt? Also da gibt es die Hauptstadt Lomé, die ist, glaube ich, ärztlich ganz gut versorgt.
Also es gibt für ganz Togo mit 7 Millionen Einwohnern 648 Ärzte. Da sind alle Ärzte drin. Allgemeinärzte, Fachärzte, alles, was es an Ärzten überhaupt gibt. Von diesen 648 Ärzten sind 420 in der Hauptstadt Lomé mit 1 Million Einwohner. Also auch das ist nicht eine Überversorgung. Aber immerhin.
Verglichen mit auf dem Land dann?
Genau, und das bleiben für 6 Millionen Einwohner noch etwas, ein bisschen was über 200 Ärzte. Das heißt, die meisten Menschen sehen ihr Leben lang keinen Arzt. Und Dr. Koromak sagt, das müssen wir ändern. Er hat das Motto kreiert, das Krankenhaus zu den Menschen bringen. Das heißt, er stellt Ärzte-Teams zusammen mit mindestens 6, 7 verschiedenen Fachrichtungen und geht mit denen vor Ort in die Dörfer und bietet da zunächst kostenlose Untersuchungen an. Da kommen Tausende von Menschen, wenn das Ärzte-Team da ist. Die sind meistens eine Woche erst mal da, untersuchen. Und da wird alles behandelt, was sich nur zeigt. Mhm. Und selbst wenn da jemand kommt und eigentlich gar nichts hat, bloß neugierig ist, mal einen Arzt zu sehen, ist auch gut, einfach um diese Hemmschwelle auch zu nehmen und den Menschen zu zeigen, es gibt heute die moderne Medizin, die ihnen in vielen Bereichen Hilfe geben kann.
Und diese Ärzte finanzieren Sie dann praktisch eben mit Spenden?
Genau. Wir sammeln Spenden, damit wir da die Logistik und das Ganze, vor allen Dingen das Equipment finanzieren können. Die arbeiten alle auch ehrenamtlich, die machen das freiwillig nehmen extra Urlaub dafür. Um in einer Woche 5000 Menschen zu untersuchen und zu behandeln, braucht man einen unglaublichen Vorrat an Medikamenten und Medizinprodukten, die man schon dabei haben muss, sonst funktioniert es nicht. Natürlich muss das Team dann auch transportiert werden können, die ganze Logistik, Hotel, Verpflegung und so weiter, dass das alles funktioniert. Dafür sammeln wir Geld und das unterstützen wir. Togo besteht aus 5 Regionen und wir möchten gerne in jeder Region wenigstens einen solchen Einsatz pro Jahr durchführen, am liebsten 2, damit man den Menschen wirklich Zugang zur Medizin verschafft.
Wie viele Menschen haben Sie denn, die Ihren Verein unterstützen durch Spenden und Ähnliches, wissen Sie?
Also wir haben ein Spendenaufkommen von etwa 1 Million pro Jahr und bekommen auch Fördermittel, Gott sei Dank. Mitglieder in dem Sinn im Verein sind wir nur wenige, weil wir eigentlich nur Leute aufnehmen, die auch wirklich mitarbeiten. Insofern sind wir 20 Mitglieder, ein kleiner Verein, aber sehr effektiv, jeder hat da seine Aufgabe und jeder tut mit. Und so können wir eigentlich als kleine Truppe unglaublich viel bewegen. Aber wir haben natürlich viele Spender, vorwiegend aus dem Raum Fürstenfeldbruck, aber auch bayernweit. Und natürlich das große Vertrauen, das wir inzwischen bei der Staatskanzlei, aber auch beim BMZ, beim Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, uns erworben haben. Bis hin zur EU bekommen wir inzwischen Fördermittel.
Und Sie sammeln aber ja nicht nur Geld, Sie sammeln ja auch ganz handfeste Geschichten, zum Beispiel Schulranzen.
Ja, wir sammeln auch Sachspenden. Schulranzen ist eine ganz erfolgreiche Sache, weil es erstens unsere Schüler dazu bringt, zu überlegen, dass so ein Schulranzen eine wertvolle Sache ist und dass der woanders noch was nützen kann und warum das so ist. Also mir ist das auch immer ganz wichtig, das Verständnis für die Situation in Afrika zu verbreiten und den Menschen hier nahe zu bringen. Und natürlich sind die Kinder in Togo überglücklich, wenn sie so eine Schultasche bekommen können. Mhm. Aber darüber hinaus sammeln wir auch sehr viel Medizinprodukte und Arzneimittel, weil die natürlich ganz konkret auch sehr viel Hilfe leisten.
Jetzt ist es 35 Jahre her, dass Sie zum ersten Mal da waren und ja auch erschrocken waren darüber, wie schlecht es den Leuten da geht und wie katastrophal die Versorgung ist. Was ist in den 35 Jahren da passiert? Wie viele Schritte haben die gemacht? Wie weit sind die in ihrer Entwicklung gekommen?
Also Togo war eigentlich auf einem relativ guten Entwicklungsweg, bis dann 90 sehr starke Unruhen entstanden sind, weil der Präsident sich doch sehr zu einem Despot oder Diktator entwickelt hatte und die Opposition, die Menschen, das eigentlich nicht mehr so hinnehmen wollten. Es gab dann große Proteste. Es wurde in völlig friedlich demonstrierende Menschen geschossen. Es ist also wirklich total eskaliert. Es wurde dann die Entwicklungshilfe eingestellt aufgrund dieser Situation. Es gab dann einen Generalstreik, 9 Monate, den die Bevölkerung wirklich befolgt hat. Und da ging 9 Monate lang überhaupt nichts mehr. Wir haben selbst unsere Gelder für die Patenkinder über die Nachbarländer, über Missionsstationen vor Ort gebracht.
Das heißt, Sie haben nicht aufgehört?
Ich habe nicht aufgehört. War eine der wenigen Organisationen, die in Togo geblieben ist, weil ich immer gesagt habe, jetzt brauchen die Menschen eigentlich noch viel mehr Unterstützung.
Mhm. Und jetzt ist der Sohn dieses Diktators.
Jetzt ist der Sohn dran und in dieser Zeit ist Togo erstmal wirklich runtergefallen, im freien Fall fast, weil nichts mehr ging. Und das hat dann 20 Jahre gedauert, dass der ARD immer noch an der Macht war und die Entwicklungszusammenarbeit nicht wieder aufgenommen wurde und die Menschen selber auch sehr, sehr deprimiert waren.
Dabei könnte es eigentlich, wenn ich das richtig lese in Ihrem Buch, vom Klima her, von den Ressourcen her, das könnte eigentlich ein wohlhabendes Land sein.
Also wohlhabend ist nicht so ganz einfach, weil es keine Bodenschätze gibt, aber es könnte sich zumindest selber ernähren. Es gibt zwei Regenzeiten im Süden, wo also wirklich auch zweimal geerntet werden kann. Aber wir müssten diesen Ländern und auch Togo ganz besonders die Chance geben, dass Wertschöpfung vor Ort im Land stattfindet. Die gesamten Agrarprodukte gehen als Rohprodukte ins Ausland. Mhm. Das heißt, es bleibt nicht viel Verdienst im Staat hängen. Und dadurch hat auch der Staat, obwohl jetzt hier demokratisch gewählt worden ist und der junge Präsident sich wirklich bemüht, hier Verbesserungen auf den Weg zu bringen, Reformen anzustoßen. Aber der Staat hat keine Einkünfte. Es gibt kein Gewerbe, es gibt kaum Industrie. Woher soll er dann Einkünfte haben, um all die Daseinsvorsorge für seine Bevölkerung auch leisten zu können?
Sie werben für Togo, auch in Maisach, in Ihrem Togo-Haus. Mhm. Schöner Satz von Ihrer Website. Das Togo-Haus in Maisach ist immer besetzt, wenn der Liegestuhl draußen steht.
So ist es,
Was ist das für eine Geschichte?
Ja, weil wir natürlich vom Personal her nicht so besetzt sind, dass wir unseren Laden durchgehend geöffnet halten können. Also jetzt beispielsweise sitze ich ja bei Ihnen.
Jetzt ist
das
zu.
Heißt, unser Togo-Haus ist zu, genau.
Aber der Liegestuhl wäre
Und wir
jetzt
haben so einen Liegestuhl, da steht drauf Togo-Kontakt, so heißt ja unser Unternehmen. Und wenn wir den Liegestuhl vor die Tür stellen, dann ist das Zeichen, dass auch jemand da ist.
Und in dem Laden verkaufen Sie dann Kunsthandwerk aus Togo? Oder
genau, Produkte direkt aus Togo, damit die Menschen nicht nur von unseren Spenden abhängig sind, sondern auch die Chance kriegen, über mit ihrer Hände Arbeit Geld verdienen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig.
Musik im Talk. James Taylor, You've Got a Friend.
You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
Eins zu eins. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Margret Kopp, CSU-Kreisrätin, nicht immer auf Parteilinie.
Wie haben Sie denn vor 4 Jahren, 2015, dieses Wir schaffen das erlebt, das Ankommen der vielen Flüchtlinge und die Reaktion bei den Menschen hier?
Also ich habe davor eigentlich immer gewarnt, weil ich wusste, wenn wir nicht sehr viel mehr tun in Afrika, dass die Menschen sich auf den Weg machen werden. Ich denke, dass wir es auch geschafft hätten, beziehungsweise wir haben es ja auch geschafft, die Flüchtlinge aufzunehmen, aber es kann nicht die Lösung sein. Das ist auch das, was mich so antreibt, mich eigentlich, obwohl ich ja inzwischen das Rentenalter erreicht habe, mich nicht aufs Alter zurückziehe, sondern mich weiterhin eher noch verstärkt engagiere. Es ist in unserem eigenen Interesse, wenn wir dem Nachbarkontinent Afrika auf die Beine helfen. Mich treibt an, was wir unserer jungen Generation überlassen an Problemen. Wir könnten jetzt schon so viel tun und ich denke, da muss man auch immer wieder werben und darauf hinweisen und sagen, wir müssen sehr viel mehr tun, damit die vor Ort bleiben. Deswegen haben wir ja auch dieses große Dorfentwicklungsprogramm, deswegen haben wir das KISS-Programm, Kinderschulspeisung, wo wir lebenswerte Dörfer in Togo schaffen wollen, damit die Menschen an der Wurzel da bleiben, wo es ihnen gut geht, wo sie ihre Familien haben, wo sie sich wohlfühlen. Aber da müssen sie Perspektiven bekommen. Wir müssen nicht alle Probleme für sie lösen, das können die schon selber. Aber wir müssen ihnen helfen, dass sie diese Perspektive haben, dass sie selber was erreichen können und ändern können.
Das wäre das mit den Fluchtursachen vermeiden, wovon
so ist
im Augenblick so viel geredet wird.
Genau.
Aber nochmal zurück, wie haben Sie die Stimmung erlebt, als diese große Zahl von Flüchtlingen gekommen ist und auch die Reaktion der Politik?
Also wir haben ja gerade in Fürstenfeldbruck da eine Riesenleistung auch vom Seiten des Landkreises auf die Beine gestellt, um diese vielen Flüchtlinge aufzunehmen. Unser Landrat hat sich enorm eingesetzt und zum Teil hat das Landratsamt 80% Arbeit nur noch für die Flüchtlingsbewältigung eingesetzt. Insofern habe ich das ganz hautnah auch als Kreisrätin mitbekommen. Was ich nicht verstanden habe, war diese Auseinandersetzung von unserer CSU, die sich so total gegen Merkel gestellt hat. gestellt hat. Denn ich denke, sie war und ist nach wie vor auf dem richtigen Weg. Wir müssen europäische Lösungen finden, wir müssen weltweite Lösungen finden. Das kann nicht ein Land alleine lösen. Und da eine Zusammenarbeit zu suchen und das auf einem positiven Weg zu unterstützen und nicht nur Angst vor den Flüchtlingen zu schüren, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten
hadern mit müssen.
Meiner CSU-Linie.
Hadern müssen, ja. Jemals überlegt, dann mal einen Strich drunter zu ziehen? Und zu
Nein,
sagen,
das finde ich nicht die richtige Lösung. In einer so großen und breit aufgestellten Partei wie die CSU muss es verschiedene Meinungen geben. Und man muss halt versuchen, sich einzubringen und für die eigene Meinung, die man für richtig hält, eben werben und versuchen, das zu vermitteln. Mhm. Aber nicht deswegen gleich die gesamte Partei verurteilen und sagen, da gehöre ich nicht mehr dazu. Das ist nicht mein Stil.
Naja, wenn die Diskussionsfähigkeit und Möglichkeit dann tatsächlich da ist und das auch so durchlässig ist und gewollt ist, klar, sonst kann man nichts verändern am Ende.
So ist es.
Wie verändert hat sich denn die Lage und die Stimmung inzwischen? Also jetzt 4 Jahre später, wir schaffen das, wie nehmen Sie es jetzt vor Ort wahr bei sich, wo ja so intensiv in Fürstenfeldbruck auch damit
also,
sich beschäftigt wurde?
Ich spüre schon, dass jetzt einfach die Bereitschaft größer ist, daran zu denken, wie wir in Afrika helfen können. Und ich bewerbe da auch ganz intensiv, auch in unserem Landkreis dafür, dass wir auf kommunaler Ebene ganz viel da auch leisten können und machen. Und bisher wird das immer so ein bisschen abgeschoben. Das ist Landessache, das ist Bundessache. Wir auf kommunaler Ebene, wir müssen uns um unsere eigenen Kommunen kümmern. Das ist auch richtig. Zunächst natürlich erstmal die eigenen Kommunen. Aber trotzdem, wir verfügen hier über so viel Erfahrungen auf kommunaler Ebene und könnten da in Sachen kommunalen Partnerschaften viel von dem Wissen auch weitergeben oder auch wieder von dem, was man in Afrika dann neu aufbaut, wieder auch lernen. Das wäre so eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Auch manches, was wir hier so selbstverständlich sehen, eben wieder ein bisschen zu relativieren, weil es woanders eben gar nicht so selbstverständlich ist.
Und ziehen die mit?
Ich habe da schon den Eindruck, dass da ein größeres Verständnis jetzt da ist.
Ja?
Also unser Landrat hat ja jetzt gerade
erst... Was kann das konkret sein? Also eine Partnerschaft, wie könnte das aussehen?
Ja, also beispielsweise unsere Kreisklinik könnte eine Partnerschaft zu einer Klinik in Togo übernehmen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb, das ist ein Riesenthema, da ist unglaublich viel in Afrika noch zu machen. Davon den Erfahrungen abzugeben und auch mal Mitarbeiter hinzuschicken, dass die vor Ort das sich anschauen.
Aber ist alles ein Könnte?
Ist im Moment noch ein Könnte, aber da werbe ich innerhalb gerade unserer Partei ganz intensiv dafür, dass wir dafür offener sind und dass das auch, aber auch mal gesetzlich geregelt wird. Dass man das nicht nur so auf Goodwill macht, sondern wirklich auf einer Grundlage, die das den Kommunen auch gestattet.
Also mit der Vehemenz, wie Sie es jetzt hier allein schon erzählen und mit der Energie, glaube ich mal, dass dieser Togo-Virus da noch einiges tatsächlich bewirken wird.
Ich hoffe, dass ich den ein bisschen streuen kann, den Virus.
Ja, aber vielleicht ja auch noch ein paar Togo-Bücher schreiben nebenbei. Also da gab es jetzt diese Reisebeschreibung beim Baobab rechts runter, dann gab es den Roman Afrikanische Entführung und dann ein Märchen, was Sie auch nicht geschrieben, aber rausgebracht haben. Mhm. Was kommt als nächstes Togo-Buch?
Ich bin dabei, die Fortsetzung vom Beim Baobab rechts runter zu schreiben. Es gibt so viele neue Geschichten, die ich in Togo erlebt habe, die ich gerne aufschreiben möchte und dann jeweils wieder Wissenswertes über das Land dazu schreiben. Es gibt da keinen Reiseführer über Togo, keinen deutschsprachigen und insofern fließt das eine Lücke auf dem Buchmarkt und da bin ich auch schon viel gefragt worden, wann kommt denn die Fortsetzung, da bin ich gerade dran.
Warum gibt es keinen Reiseführer für Togo? Wahrscheinlich, weil es keine Touristen gibt aus Deutschland.
So ist es. Es gibt sehr wenig Touristen. Ja. Und es gab mal einen. Ich habe den Verlag auch angefragt, aber es war kein Interesse, den wieder aufzulegen.
Also, da müssen Sie es halt selber schreiben. Ein paar von den Geschichten haben wir gehört. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Margit Kopf, Dankeschön.
Ich danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht.